Das Computermagazin. Ein Podcast von BR24.
Wie kann man Kindern helfen, die Opfer von Cybermobbing geworden sind? Aktuelle Zahlen belegen, dass Gewalt und Gehässigkeit im Internet ein immer größeres Problem werden. Driften Chatbots wie das bekannte ChatGPT politisch nach rechts ab? Hintergrund sind Maßnahmen von liberalen Zeitungen, die ihre Artikel nicht zum KI-Training zur Verfügung stellen wollen. Und inwiefern kann KI helfen bei der Hochwasserwarnung? Google hat ja eine Software entwickelt, die vor allem Menschen in Entwicklungsländern gute Dienste leisten könnte. Das und mehr in der nächsten halben Stunde im Computermagazin mit Christian Sachsinger am Mikrofon. Die EU-Kommission will die Marktmacht von IT-Großkonzernen eindämmen. Amazon, Google und Apple sollen sich öffnen, damit wir User mehr Auswahl haben und nicht an einem Anbieter festkleben. Die großen Plattformbetreiber bauen ja gerne Hürden ein, um einen Wechsel zu einem anderen Anbieter zu erschweren oder noch besser zu verhindern. Das aber verbieten europäische Regeln, die jetzt eingeführt worden sind. Und so zeichnet sich da gerade ein spannendes Kräftemessen ab zwischen der EU und der Digitalwirtschaft. Katrin Schmitz berichtet für uns aus Brüssel.
Die EU-Kommission wirft den drei Tech-Riesen vor, dass sie nicht nach all den europäischen Regeln spielen. Diese sind festgeschrieben im Digital Markets Act und seit Anfang des Monats in Kraft. Sie wollen vor allem, dass Nutzerinnen und Nutzer mehr Wahlfreiheit haben, mehr Optionen und mehr Übersicht über die verschiedenen Angebote. Ja, es gibt dahingehend Bewegung, so EU-Digitalkommissar Thierry Breton.
Auf diesen großen Plattformen hat sich in den letzten 20 Tagen mehr verändert als in den letzten 10 Jahren.
Dennoch, die Kommission ist nicht überzeugt, dass die Unternehmen mit einigen Lösungen, die sie nun angekündigt haben, ihren Verpflichtungen gerecht werden. Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Apple und Alphabet werden auch damit weiterhin verschiedene Gebühren erheben und die Lenkung weiterhin einschränken. Wir werden untersuchen, inwieweit diese Gebühren und Beschränkungen die Wahlmöglichkeiten der Verbraucherinnen und Verbraucher einschränken. Heißt, wie in dem jüngsten Fall, in dem die EU-Kommission dem Apple-Konzern eine 1,8 Milliarden Euro Strafe aufgebrummt hatte, weil die marktbeherrschende Stellung auf dem Musikstreaming-Markt ausgenutzt wurde, formuliert sie es nun allgemeiner. Beide Unternehmen verhinderten häufig, dass App-Anbieter ihre User über günstigere Angebote außerhalb des eigenen Universums, etwa dem Apple Store, hinweisen. Dazu konfrontiert Brüssel den iPhone-Hersteller mit Klagen darüber, dass Nutzerinnen und Nutzer einige von Apple favorisierte Voreinstellungen auf ihren Handys nicht ändern können. Beispiel:
Apple also failed to make several apps uninstallable.
Apple hat es immer noch versäumt, mehrere Apps deinstallierbar zu machen. Einer davon wäre Fotos. Und der Konzern verhindert, dass Endnutzer ihren Standardstatus ändern, beispielsweise bei Clouds, so wie es der DMA fordert.
Status, for example, Clouds, as required by the DMA.
Der nämlich will geschlossene Ökosysteme öffnen, um Wettbewerb auf allen Ebenen zu ermöglichen. In genau diesem Sinne geht die Kommission auch im Fall von Alphabet dem Verdacht nach, dass einige Google-Services, wie zum Beispiel Google Shopping oder Google Hotels oder Google Flüge, bei der Internetsuche bevorzugt angezeigt werden. Drittanbieter, also alternative Suchdienste, hätten nicht die gleichen Chancen. Das nächste No-Go hat die EU-Kommission bei Meta, dem Facebook-Mutterkonzern, identifiziert. Der bietet seinen Nutzerinnen und Nutzern laut Kommission keine faire Möglichkeiten, über die Verwendung der eigenen Daten zu entscheiden. Es bleiben inzwischen nur noch die Möglichkeiten, für eine werbefreie Version der Online-Netzwerke Facebook und Instagram zu zahlen, mindestens 9,99 Euro im Monat, oder der Verknüpfung der Daten zwischen den Plattformen zu Werbezwecken zuzustimmen. Das ist nicht das, was wir in Europa Wahlfreiheit nennen und was der DMA, das Gesetz über digitale Märkte der EU, verlangt, erklärt Digitalkommissar Breton.
With the DMA, users who do not consent should be provided.
Dank des DMA sollen Nutzern, die in das Verknüpfen der Daten nicht einwilligen, eine weniger personalisierte Alternative zur Verfügung gestellt werden, etwa finanziert über kontextbezogene Werbung. Aber die User müssen nicht zahlen. Die Entscheidungsfreiheit und das Recht der Bürger soll stets im Mittelpunkt stehen.
So zeigt sich die EU-Kommission heute recht konsequent und flott, nämlich nur knapp 20 Tage nach Inkrafttreten des Digital Markets Act. Tja, Gesetz ist Gesetz. Wir können nicht rumsitzen und warten, erklärt es Breton. Die Kommission zumindest will die eingeleiteten Verfahren innerhalb eines Jahres abschließen. Die Tech-Konzerne haben nun einige Hausaufgaben. Bleiben die Versäumnisse groß, drohen in der EU Strafen von bis zu 10% des weltweiten Jahresumsatzes.
Die EU-Kommission scheint fest entschlossen, US-Internetplattformen zu mehr Offenheit zu zwingen. Julian Assange ist einer der Wegbereiter für modernen Datenjournalismus. Der Gründer von WikiLeaks hatte auf seiner Plattform unter anderem Material veröffentlicht, das das Grauen im Irakkrieg nach 2003 haarklein dokumentierte. Die Enthüllungen zeigten auch, wie hilflos, überfordert und sogar skrupellos US-Soldaten im Irak agierten. Für Washington ist Assange seitdem Staatsfeind und man möchte ihn unbedingt vor ein US-Gericht stellen. Assange wiederum, der seit 5 Jahren wegen Spionagevorwürfen in Großbritannien im Gefängnis sitzt, will seine Auslieferung nach Amerika unbedingt verhindern. Ob ihm das gelingt, bleibt weiter unklar. In dieser Woche befand der High Court in London, dass Assange weiter gerichtlich dagegen vorgehen kann, dass man ihn ausliefert. Und so zieht sich der Fall in die Länge. Christoph Prössl fasst für uns noch einmal die Stationen des WikiLeaks-Gründers zusammen.
Im Jahr 2010 veröffentlichte die Internetplattform WikiLeaks ein erschütterndes Video. Zu sehen ist, wie die Besatzung von einem US-Kampfhubschrauber auf Zivilisten feuert. Come on, fire. Der Vorfall hatte sich 2007 in Bagdad ereignet. Damals starben 12 Zivilisten, darunter 2 Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters. Möglicherweise war die Kamera einer Person für eine Waffe gehalten worden. Die Bilder legten den Verdacht nahe, dass US-Soldaten Kriegsverbrechen begangen hatten. In den darauffolgenden Monaten folgte die Veröffentlichung zahlreicher Dokumente über den Krieg in Afghanistan und über das Gefangenenlager Guantanamo. Die US-Regierung leitete Ermittlungen ein. Dazu kam, dass die schwedischen Behörden einen Haftbefehl ausstellten, wegen angeblicher Sexualdelikte. Assange fürchtete die Auslieferung an die USA und floh 2012 in die ecuadorianische Botschaft in London. Ecuador gewährte ihm politisches Asyl. Dort sprach er vom Balkon zu Medienvertretern und Unterstützern.
As WikiLeaks stands under threat, so does the freedom of expression and the health of all our societies.
WikiLeaks sei in Gefahr, genauso die Meinungsfreiheit und unsere funktionierende Gesellschaft, sagte der Australier damals. 7 Jahre saß er in der Botschaft auf engem Raum fest, ab 2015 mit einer wichtigen Beziehung, der zu seiner jetzt Ehefrau Stella Assange. Die Anwältin war schon zuvor Teil des Teams um Julian Assange gewesen. 2017 und 2015 kamen 2 gemeinsame Kinder zur Welt. In dieser Zeit wurde Julian Assange offenbar durch eine spanische Sicherheitsfirma, die in der Botschaft eingesetzt war, abgehört. Unter anderem sollen aus den Windeln der Kinder Proben entnommen worden sein, um festzustellen, ob Julian Assange wirklich der Vater ist. Stella Assange wirft dem ehemaligen CIA-Direktor Mike Pompeo sogar vor, er habe Pläne ausarbeiten lassen, Assange zu töten. Das soll 2017 gewesen sein. Berichtet hatte dazu die Internetseite Yahoo News im Jahr 2021 und verwies auf etwa 30 Gesprächspartner und Quellen, teils namentlich genannt. Stella Assange im ARD-Interview.
And he had ordered plans to be elaborated in Langley at CIA headquarters about how to go about killing him.
2017 wurden die Ermittlungen zu den angeblichen Sexualdelikten in Schweden mangels Beweisen eingestellt. 2019 entzog der neue ecuadorianische Präsident Julian Assange die Staatsbürgerschaft. Daraufhin nahm die britische Polizei Assange in der Botschaft fest. Er kam ins Hochsicherheitsgefängnis in Belmarsh, verbüßte eine Haftstrafe, weil er gegen Kautionsauflagen verstoßen hatte. Doch er musste im Gefängnis bleiben, ohne Urteil. Es schloss sich der Rechtsstreit um seine Auslieferung an die USA an.
Der Fall Assange nimmt kein Ende. Seit Jahren sitzt der WikiLeaks-Gründer in London im Gefängnis und versucht, eine Auslieferung in die USA zu verhindern, wo ihm angeblich strengste Isolationshaft droht. Mobbing von Kindern gegen Kinder, das gab es schon immer. In der Kita, auf dem Spielplatz und vor allem in der Schule. Früher geschah das Ärgern und Quälen von Angesicht zu Angesicht. Täter und Opfer kannten sich in der Regel. Das Internet hat das Mobbing-Problem verschärft. Wie groß das Problem ist, das haben Experten im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation WHO untersucht. Mein Kollege Stefan Eich hat darüber mit Hanna Lichtentäler gesprochen. Sie ist Fachreferentin für Medien und Digitales beim Kinderschutzbund. Und ihrer Ansicht nach muss unbedingt etwas geschehen, weil eben das Internetmobbing immer schlimmer wird.
Der Kinderschutzbund ist alarmiert und gleichzeitig bestätigen die Zahlen der WHO, die aktuell rausgekommen sind, auch die Befürchtungen, die wir haben. Kinder und Jugendliche haben immer früher Zugang zu eigenen internetfähigen Geräten, sei es das eigene Smartphone, das Tablet und damit auch oftmals uneingeschränkten oder unbegleiteten Zugang zum Netz. Und dort, wo sich die Kinder online bewegen und eben die Interaktionsmöglichkeiten sind wie in sozialen Medien, in den Chats, in Messengern, potenziert sich eben auch die Gefahr für digitale Gewalt und eben eine Form davon ist das Cybermobbing. Je früher und je häufiger, je länger die Kinder im Netz unterwegs sind und desto größer sind eben dann auch die Gefahren, wie das Cybermobbing darstellt. Es gibt keine Pause mehr. Rund um die Uhr können MobberInnen die Kinder, die Betroffenen erreichen.
Sie haben eben das geschlechtsneutral gesagt, MobberInnen. Sind es vor allem Jungs oder Mädchen oder hält sich das wirklich die Waage?
Bei den Betroffenen ist es schon so, dass sowohl Mädchen als auch Jungen oder eben alle Geschlechter auch betroffen sind. Die aktuellen Zahlen geben einen kleinen Einblick darin, dass auf der Seite der MobberInnen eher Jungen die TäterInnen dabei sind. Die Unterschiede sind da allerdings nicht so gravierend groß.
Welche Form kann dieses Cybermobbing annehmen? Ist das, dass man schlecht über jemanden schreibt oder ein unvorteilhaftes Foto von dem veröffentlicht oder wie kann das konkret aussehen?
Das kann von Beleidigungen bis hin zu mittlerweile ja auch KI-generierten veränderten Bildern sein, die genutzt werden, eingesetzt werden, um gezielt Personen zu schaden, sie damit zu verfolgen sozusagen. Das kann mit Bild- und Videomaterial sein oder eben auch die Beleidigungen verbaler Form sein, der Ausschluss. Es gibt ja auch das Problem in WhatsApp-Chat-Gruppen, in den Gruppenchats, die häufig ja in Schulklassen sind, dass dort dann auch gezielt gemobbt wird, um Personen auszuschließen, sozialer Ausschuss. Und die Reichweite im Netz, also wenn es beispielsweise um Bildmaterial geht, das eingesetzt wird beim Mobbing, ist einfach unkontrollierbar groß. Denn wenn Inhalte einmal im Netz sind, dann sind sie dort öffentlich, sie können viral gehen und sie können immer wieder auftauchen. Das heißt, Betroffene können ungewollt immer wieder zu jeder Zeit, auch später nochmal, wenn vielleicht die akuten Mobbing-Attacken gerade mal aufhören, mit den Inhalten in Berührung kommen und das kann retraumatisierend sein. Und die Anonymität im Netz der TäterInnen spielt denen natürlich in die Karten. Die fühlen sich vermeintlich sicher, die Hemmschwelle ist deutlich geringer, was das verletzende Verhalten angeht. Die Mobben können gar nicht einschätzen, welche Auswirkungen das verletzende Verhalten möglicherweise doch auch hat für die Betroffenen.
Was kann ich denn als Mutter, als Vater tun, wenn ich das Gefühl habe, meinem Kind geht's nicht gut, vielleicht wird's gemobbt? Wie kriege ich das raus und wie kann ich meinem Kind helfen?
Also das zu erkennen, ob mein Kind gemobbt wird, ist natürlich nicht so leicht, aber es gibt Anzeichen. Eltern sollten immer sensibel und aufmerksam sein, ob sich vielleicht der Charakter des Kindes verändert, zieht sich das Kind zurück, wirkt es bedrückt oder gestresst. Das können alles Anzeichen für Mobbing sein. Es können auch Anzeichen für andere Formen von Gewaltbetroffenheit sein. Da ist es dann wichtig, eben das Gespräch zu suchen und stets auch die Vertrauensbasis aufrechtzuerhalten, also dem Kind zu vermitteln. Du kannst immer zu mir kommen, du kannst mit mir sprechen, ich biete dir Hilfe an und zwar ohne, dass ich dich verurteile dafür, was passiert ist und auch ohne Bestrafung beispielsweise. Also häufig sind ja Kinder, denen verschiedene Formen von digitaler Gewalt begegnen im Netz, eher verschlossen gegenüber ihren Eltern, weil sie möglicherweise Angst haben, bestraft zu werden, weniger Internetzeit, Internet- oder Smartphone-Verbote zum Beispiel zu bekommen. Und Cybermobbing ist ja niemals die Schuld oder Gewalt überhaupt ist nie die Schuld von den Betroffenen. Und das ist wichtig zu vermitteln. Du hast keine Schuld, du bist auch nicht allein damit und ich unterstütze dich. Und es ist auch wichtig, als Eltern den Kindern Respekt zu vermitteln, damit auch die Kinder nicht zu TäterInnen oder MobberInnen werden. Welche Regeln sind beispielsweise in der Kommunikation in Chats wichtig? Wie kann ich respektvoll mit anderen umgehen? Auch die höflichen Kommunikationsformen, sei es in Gruppenchats, wie auch immer. Und dann ist es auch wichtig, Kindern beizubringen, das gilt ja auch in der Offline-Welt, also Solidarität und Courage zu zeigen. Also wenn ich mitbekomme, jemand anderes wird hier gezielt beleidigt oder eben gemobbt oder es werden Falschinformationen verbreitet, dann ist es da wichtig auch, Gesicht zu zeigen, also Haltung zu zeigen, um eben andere auch zu unterstützen und zu zeigen, du bist damit nicht alleine. Und es gibt auch Unterstützungs- und Beratungsangebote. Das ist sicher wichtig für Eltern, diese zu kennen. Da gibt es die Beratung sowohl für Eltern, die sich informieren wollen für betroffene Kinder, als auch für die Kinder selbst, sei es bei der Nummer gegen Kummer, beim Hilftelefon. Da gibt es auch Online-Beratungsangebote, die Kinder oder Jugendliche oder eben deren Eltern in Anspruch nehmen können. Und wichtig ist ja auch für Betroffene, dass sie ernst genommen werden mit dem, was ihnen da widerfahren ist und sie sich da aufgehoben und geholfen fühlen.
Sagt Hanna Lichtentäler, die Fachreferentin für Medien und Digitales beim Kinderschutzbund, angesichts aktueller alarmierender Zahlen zum Cybermobbing. Sie hören das Computermagazin mit Christian Sachsinger am Mikrofon. Chatbots wie ChatGPT wollen mit Daten gefüttert werden. Dafür grasen sie das ganze Internet ab. Bisher wurde dabei auf Urheberrechte von Texten wenig Rücksicht genommen. Große und als eher liberal geltende Zeitungen wie die New York Times wollen sich das aber nicht mehr gefallen lassen. Sie gehen inzwischen teilweise sogar gerichtlich dagegen vor, dass ihre Texte zum Training fremder KIs verwendet werden. Viele eher rechtsgerichtete Publikationen zeigen sich da freizügiger und scheinen kein Problem damit zu haben, wenn Chatbots ihre Texte verwenden. Hat das zur Folge, dass die Antworten dieser Bots entsprechend nach rechts abdriften? Nils Damz hat darüber unter anderem mit einem KI-Forscher gesprochen.
Dezember 2023. Die New York Times titelt:
Times verklagt OpenAI und Microsoft wegen KI-Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke.
Microsoft und OpenAI arbeiten im KI-Bereich eng zusammen. Der Vorwurf: Die Firmen hätten Millionen Artikel der New York Times verwendet, um den Chatbot ChatGPT zu trainieren. Ohne Vereinbarung und ohne dafür zu bezahlen. Microsoft-Chef Satya Nadella bestreitet das gar nicht, stellt in einem Interview mit dem Sender NBC aber die Frage:
What is the copyright protection?
Für was besteht der Urheberrechtsschutz und was lässt das Gesetz zu? In einer Welt, in der es eine transformative Technologie gibt.
Where there is transformative new technology.
Damit meint er künstliche Intelligenz.
The copyright laws,
da muss das Urheberrecht jetzt interpretiert werden. Es gibt auch diverse andere Klagen gegen KI-Firmen, Urteile gibt es noch nicht. Viele Verlage und Magazine wehren sich mittlerweile aber auch technisch. KI-Firmen arbeiten mit sogenannten Crawlern. Diese Programme grasen das Internet nach neuen Texten ab, immer mit dem Ziel, die eigenen KI-Chatbots mit noch mehr Daten zu füttern. Viele der größten Nachrichtenwebseiten blockieren diese Crawler von KI-Firmen wie OpenAI oder Google. Neben der New York Times auch die Washington Post, CNN oder der Guardian. In Deutschland sind es unter anderem der Spiegel, die Süddeutsche Zeitung oder die Zeit. Das ergeben Daten von verschiedenen Analysefirmen. Nur wenige Verlage haben Verträge mit den KI-Firmen. Der Springer Verlag stellt die Artikel von Bild und Welt OpenAI beispielsweise ganz offiziell zur Verfügung. Auffällig ist, dass viele rechtsgerichtete Portale KI-Crawler zulassen, darunter Fox News, Breitbart oder der Daily Caller. Könnte das eine Strategie sein, um Antworten von Chatbots in eine konservativere Richtung zu beeinflussen? Technisch sei das eine plausible Taktik, meint zum Beispiel der in Neuseeland lehrende Datenwissenschaftler David Rosado. Die Daten, die in KI-Bots stecken, hätten einen gewissen Einfluss auf die Ergebnisse. Jeremy Baum ist ein KI-Forscher von der Universität Kalifornien und sieht das anders.
I don't think it would be possible.
Er glaube nicht, dass das einen großen Einfluss auf Bots wie ChatGPT habe, denn als die Zeitungen angefangen haben zu blocken, waren die meisten Artikel schon gecrawled. Die Möglichkeit, die Crawler von OpenAI zu blocken, gibt es erst seit letztem Sommer. Da war ChatGPT längst veröffentlicht. Der entscheidende Faktor seien aber die Menschen. Menschen trainieren die Bots. Die gehen Antworten durch und geben Feedback. Das ist richtig, das nicht. Große Chatbots wie ChatGPT seien entscheidend von Menschen geprägt worden, die in großen US-Städten wie San Francisco leben und eine eher liberale Einstellung haben. Es würde wahrscheinlich Tausende, vielleicht Hunderttausende Durchläufe brauchen, um ein bestehendes Modell umzukehren. Das ist bei großen Bots nicht machbar.
KIs driften nicht nach rechts ab, glaubt dieser Datenwissenschaftler. Auch wenn sich liberale Zeitungen und Verlage dagegen wehren, dass ihre Texte fürs Chatbot-Training verwendet werden. Und wir bleiben beim Thema künstliche Intelligenz. Überschwemmungen zählen zu den am häufigsten vorkommenden Naturkatastrophen. Insbesondere in Entwicklungsländern fehlen allerdings dichte Netze an Messstationen, die helfen könnten, die Menschen rechtzeitig zu warnen. Das kann entscheidend sein, um die mitunter katastrophalen Folgen einzudämmen. In Zukunft nun könnte künstliche Intelligenz bei der Vorhersage von Hochwasserereignissen unterstützen. Experten aus einer Google-Forschungsabteilung haben dafür ein frei verfügbares KI-Modell entwickelt.
Das KI-Modell kann Hochwasser in Flüssen vorhersagen, ohne dass es Daten einer Messstation benötigt. Es nutzt dafür öffentlich zugängliche Wetterdaten und kann damit weltweite Vorhersagen zu Hochwasserereignissen machen. Laut der Studie kann die KI 5 Tage vor dem Ereignis schon relativ zuverlässige Vorhersagen machen, die ähnlich genau sein sollen wie die des bisher genutzten Systems. Das ist das Global Flood Awareness System, ein System der Europäischen Kommission zur Vorhersage und Überwachung von Überschwemmungen auf der ganzen Welt, das aber höchstens wenige Stunden vorher warnen kann. Außerdem brauchen die traditionellen Modelle sehr viel Expertise, Rechenkapazität und Personal, um sie sinnvoll zu nutzen. KI-Modelle sind hier klar im Vorteil. Daher schätzt Christian Kuhlicke, Leiter der Arbeitsgruppe Umweltrisiken und Extremereignisse des Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.
Die KI, die jetzt von einem großen Unternehmen wie Google betrieben wird, auch genutzt wird, kann erstens sehr viel großskaliger vorhersagen und auch, wenn man dem Modell glaubt, sehr viel früher. Und das heißt, dass man im Prinzip nicht mehr auf die staatlichen Vorhersagen angewiesen ist, sondern sich sehr viel früher darüber Gedanken machen kann, ob man evakuiert oder nicht evakuiert.
Noch steht der Test aus, ob dieses KI-basierte Frühwarnsystem verlässlich ist und sich auch in der Praxis durchsetzt. Wenn es sich bewährt, kann es besonders in Entwicklungsländern deutlich mehr Menschen deutlich früher warnen. Dort sind nämlich oft die finanziellen Mittel, um solche Vorhersagen zu erstellen, gering.
Man kann diese Warnungen dann per Push-Nachricht aufs Handy schicken, auf die Smartphone schicken, sodass im Prinzip die Warnung auch demokratisiert wird, kann man sagen, weil im Prinzip jeder Zugang zu diesen Warnbotschaften hat.
KI-Modelle haben allerdings den Nachteil, dass man nur sehr eingeschränkt verstehen kann, wie die Vorhersagen zustande kommen.
Jedes Warnsystem, kann man wohl sagen, ist in den meisten Regionen besser als kein existierendes Warnsystem. Von dem ist es gerade in den ärmeren Teilen der Welt, die keine guten Warnsysteme haben, ist das ein absoluter Gamechanger.
Die Forschenden haben das Modell bereits in ein Frühwarnsystem integriert, das öffentlich zugängliche Vorhersagen für über 80 Länder liefert.
Künstliche Intelligenz soll helfen bei der Hochwasserwarnung. Und mit diesem Beitrag von Elisabeth Theodoropoulos geht der Podcast des Computermagazins zu Ende. Die Sendung hören Sie auch jeden Sonntag um 20.35 Uhr hier bei uns bei BR24 Radio. Am Mikrofon verabschiedet sich Christian Sachsinger.